Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Es ist etwas Wunderbares, einen weiteren von Gottes heiligen Tagen feiern zu können, während wir hier heute zusammenkommen, die Gott es uns geboten hat. Und in 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 9 heißt es, als der Apostel Petrus an die Gemeinde schrieb, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Während wir hier also heute zum Pfingsttag versammelt sind, möchte ich Ihnen eine Frage stellen, Geschwister. Wenn Gott uns als das Volk des Eigentums bezeichnet, hat Gott etwa Lieblinge? Sieht Gott doch die Person an? Ist Gott parteiisch? Sind wir im inneren Kreis? Ist das der Grund, warum wir hier sind? Mag Gott uns einfach mehr als seine anderen Kinder? Sind wir denn besser als alle anderen? Welche Lektion sollen wir an diesem Pfingsttag lernen? Aus der Tatsache, dass wir aus der Welt herausberufen wurden, ist die Lektion, dass Gott uns einfach mehr mag? Und ich möchte diese Frage heute etwas untersuchen, in der Zeit, die wir heute an diesem heiligen Tag haben. Und so hat die Predigt für den heutigen Pfingsttag den Titel Erstlingsfrüchte oder Gottes Lieblinge? Erstlingsfrüchte oder Gottes Lieblinge? Ist dies heute der Tag, an dem wir feiern, dass wir gewinnen werden, während der Rest der Welt untergeht? Sprechen wir heute etwas darüber. Um zu beginnen, schlagen wir das Alte Testament auf und lesen wir die Geschichte von Jakob und Esau. Eine vertraute Geschichte, die für uns aufgezeichnet wurde. Und Geschwister, sind Sie nicht froh darüber, dass Ihr eigenes Leben nicht so im Detail niedergeschrieben wurde, wie das Leben von manchen Leuten in der Bibel? Ich bin dankbar dafür. Wir könnten erschaudern angesichts des Gedankens, dass unsere Fehler so im Detail in der Bibel niedergeschrieben sein könnten. Wir können von diesen Fehlern lernen und deswegen stehen sie in der Bibel und wir sollen davon lernen. Wir lernen etwas aus dem Fall von Jakob und Esau in 1. Mose Kapitel 25 und Vers 19. 1. Mose 25, Vers 19. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir es so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sehr wichtig. Vers 24, als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannte ihn Esau, das bedeutet haarig. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob, das bedeutet Fersenhalter. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Vers 27. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitterter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Hier haben wir also zwei Jungs, die miteinander aufwachsen, die verschiedener nicht sein konnten. Einer war raubeinig, liebte es im Freien zu sein, in der Wildnis, und jagte und angelte in der freien Natur, und dem anderen gefiel es mehr, daheim zu bleiben. Er war feinsinniger, er war zufrieden damit, Aktivitäten in der Nähe des Hauses zu vollbringen. Und so gab es ein großes Potenzial für Konflikte. Aber es gab auch etwas, was die Eltern machten, was die Situation noch verstärkte und das Problem verschlimmerte. Vor ein paar Wochen sagte Dr. Winnell in der Predigerkonferenz in einem seiner Vorträge über Führung, wenn Sie einem Problem gegenüberstehen, ist es so, als würden Sie vor einem Feuer stehen mit zwei Eimern in den Händen. Der eine ist ein Eimer voll Wasser und der andere ein Eimer voll Benzin. Und wie Sie mit dem Problem umgehen, entscheidet dann, ob Sie das Problem lösen können oder es noch verschlimmern, ob die Situation dann noch explosiver wird. Und Isaak und Rebekka waren dabei, ihr Problem noch zu verschlimmern. Wir lesen in der Geschichte in den Versen 29 bis 34, wie Esau erschöpft von der Jagd heimkam sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkaufte für eine Schüssel voll Linsensuppe. Und normalerweise ist es das, worauf wir uns hier in der Geschichte konzentrieren. Es war eine sehr kurzsichtige und unkluge Entscheidung von Esau und Jakob verhielt sich manipulierend. Aber das war noch nicht einmal das größte Problem, das die beiden Jungs hatten. Es gab noch etwas anderes, was geschah. Kapitel 27 und Vers 1. 1. Mose 27, Vers 1. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, »Mein Sohn!« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich!« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe.« Und das klingt nicht besonders großartig für uns. Es scheint wirklich so, als wollte er nur etwas zu essen haben und dann mit seinem älteren Sohn sprechen wollen. Aber es gab viel mehr dahinter. Josephus schließt daraus, wovon Isaak hier sprach, war, dass Esau hier ein Opfer für Gott darbringen sollte. Und diese Opferhandlung sollte dazu dienen, die Segnungen, die Abraham erhalten hatte, die an Isaak weitergegeben wurden, nun auf Esau zu übertragen, auf die nächste Generation. Den Segen, eine Nation und eine Gruppe von Nationen zu werden, den Segen, die Tore der Feinde zu besitzen, den Segen, so viele Nachkommen zu haben, wie der Sand am Meer, und dass durch seinen Nachkommen alle Menschen auf der Erde gesegnet werden würden. Das war Isaaks Absicht. Aber etwas anderes geschah. Offensichtlich wusste Isaak es besser. Es gab bereits eine Prophezeiung, die Rebekka bewusst war, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde, dass Gott Jakob auserwählt hatte, diesen Segen zu empfangen. Nicht die doppelte Portion des Erstgeborenen, sondern den Segen Abrahams. Und Isaak hätte so gegen den Willen Gottes gehandelt. Und warum? Weil Esau sein Liebling war. Er war also parteiisch. Persönliche Empfindungen und Gefühle kamen also in den Weg, weil sich Isaak Esau näher fühlte. Und das gab einen Konflikt. Und das war der Beginn des Dramas, das sich hier auftun sollte. Und Sie kennen die Geschichte in Vers 5. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. Das sollte also ein wichtiges Ereignis werden, um den Segen weiterzugeben und den Lauf der Geschichte zu bestimmen, dass der Segen durch diesen Sohn weitergegeben werden würde. Vers 8, so höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Rebekka war also bereit, ihren eigenen Mann zu täuschen. Und wissen Sie, wir könnten denken, dass Isaak hier unschuldig war und Rebekka diejenige gewesen wäre, die manipulieren wollte. Rebekka hatte natürlich Unrecht, Gott hätte es auch so wenden können, wie er es wollte. Aber das ist typisch für uns Menschen, dass wir uns in Dinge einmischen und versuchen, die Dinge auf unsere Weise zu tun. Gott fügt die Dinge, wie er möchte, aber wir versuchen es auf unsere Weise durchzusetzen. Und so lag Isaak auch falsch hier. So haben wir zwei Menschen, die im Grunde genommen gute Menschen sind, die Gott dienen wollten. Jakob war einer der Patriarchen, aber dennoch waren sie hin und her gerissen durch persönliche Interessen. Jakob hatte Angst. Nicht Angst davor, seinen Vater zu täuschen, sondern Angst davor, erwischt zu werden. Denken Sie darüber nach. Er dachte darüber nach, Moment einmal, wir reden hier von meiner ganzen Zukunft, der Zukunft all meiner Nachkommen. Was ist, wenn mein Vater es herausfindet, dann werde ich verflucht werden. Er hatte kein Problem damit, seinen Vater zu täuschen, er wollte einfach nur nicht erwischt werden. Wir kennen die Geschichte, Vers 12, so könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Sie kennen den Rest der Geschichte. Jakob tat sich Fellstücke an die Hände, damit er sich so anfühlen und so riechen würde wie sein Bruder. Und nachdem er etwas skeptisch war, segnete Isaak ihn dennoch und gab den Segen Abrahams an Jakob weiter. Und natürlich war Esau absolut erzürnt darüber, als er zurückkam. Und die Edomiter und die Israeliten befinden sich seitdem in einer andauernden Fehde. Und biblische Prophezeiungen in Obadja sprechen sogar über diese Feindseligkeit und dass diese sich bis in die Endzeit hinzieht. Was lernen wir also aus dieser Geschichte? Wir als Menschen haben ein Problem mit Parteilichkeit. Und wir erleben, was die Sünde der Parteilichkeit für Folgen bringt. In der Familie, in Beziehungen. Es zerstört Vertrauen in Beziehungen. Es zerstört das Vertrauen. Und in jeder Hinsicht kann man sehen, wie die Beziehungen in dieser Familie darunter litten, unter dem Vertrauensverlust zwischen Jakob und Esau. Und denken Sie auch an Isaak und Rebekka. Wie sah ihre Beziehung danach aus? Wie steht es mit Esau, der sich von Isaak betrogen fühlte? Und wie steht es mit Jakob, dem es vielleicht auch nicht ganz wohl war damit, Teil dieser Verführung gewesen zu sein, dieser Lüge? Er bezahlte später dafür bei Laban. Und dieses ganze Szenario ist ein Zeugnis für die Sünde der Parteilichkeit. Und das ist etwas, wogegen wir Menschen kämpfen müssen. Und natürlich sagen wir in Bezug auf unsere Freunde gerne mal im Zweifel für den Angeklagten. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Wenn jemand, der uns nahe steht, etwas falsch macht, sagen wir gerne mal, er hat es nicht so gemeint. Die Einstellung war immerhin gut. Es war bloß ein Fehler. Jeder macht doch Fehler. Das sagen wir, wenn es um einen Freund geht. Aber was geschieht bei einer Person, die uns nicht nahe steht? Ja, sie wussten genau, was sie tun. Selbst wenn sie nichts sagen, ich weiß, was sie denken. Geschwister, wenden wir das auf uns selbst an, denn es ist ein universelles Problem. Wie steht es mit Gott? Ist Gott auch so? Das war unsere anfängliche Frage. Schlagen wir auf Maleachi. Maleachi Kapitel 1 und Vers 1. Sieht Gott die Person an? Ist er parteilich? Hat er seine Lieblinge? Ist das der Grund, warum wir heute hier sind, am Pfingsttag? Weil wir so dankbar sein können, dass wir Gottes Freunde sind? Natürlich nicht, das ist nicht, was wir glauben. Aber denken Sie darüber nach, Maleachi, Kapitel 1 und Vers 1. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Maleachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Vers 2. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn Edom auch spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Ist Gott also parteiisch? Das ist wichtig, wenn wir über unsere Beziehungen mit Gott nachdenken. Ist Gott wie einer von uns? Ist er wie ein Mensch in seinem Verhalten? Schlagen wir auf Römer Kapitel 9 und Vers 10. Römer Kapitel 9 und Vers 10. Paulus spricht hier genau von diesem Thema. Wir steigen hier in eine Diskussion ein, wie Gott mit der Welt umgeht. Römer 9 und Vers 10. Hier heißt es, aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Gott hatte es also schon entschieden, lange bevor Esau sein Erstgeburtsrecht verachtet hatte. Gott hatte entschieden, dass Jakob derjenige sein sollte, den er gebrauchen würde. Es wurde zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das haben wir gerade gelesen in Maleachi. Vers 14. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Ist Gott nur wie einer von uns? Das sei ferne, sagt Paulus. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, was eine interessante Parallele, ein interessantes Beispiel hier ist, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun, es ist interessant, dass er hier das Beispiel des Pharaos nimmt. Dass Gott auch die Hartnäckigkeit, die Sturheit, auch den Hochmut von Menschen benutzen kann, um seinen Willen zu erfüllen, seinen Plan zu erfüllen. Aber das hat natürlich letztlich nichts mit der Erlösung zu tun. Dass Gott möchte, dass alle gerettet werden. Er gab Jesus Christus hin für alle als sein Opfer, für alle Menschen. Er hat einen Plan und er gebraucht Menschen, um diesen Plan auszuführen. Manche sind Gefäße der Zerstörung, manche sind Gefäße der Barmherzigkeit. Und unser Ziel ist natürlich, dass er uns gebrauchen kann als ein Gefäß für die Barmherzigkeit und nicht für die Zerstörung, wie es beim Pharao der Fall war. Aber das ist unsere Entscheidung. Es liegt an uns. Und interessant ist hier das Wort für gehasst, das Paulus hier gebraucht, wo er sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wurde, als Jesus gesagt hatte, wer mich liebt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Geschwister, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist dasselbe Wort. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Familie hassen, sondern dass wir Gott an erste Stelle setzen. Römer Kapitel 9 und Vers 1. Römer Kapitel 9 und Vers 1. Paulus erklärt hier etwas weiter, was geschehen ist. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Vers 6, aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Und so erklärte er hier, dass Jakob auserwählt war, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, in seinem physischen Leben. Dass aber Jakobs Nachkommen versagt hatten. Und nun arbeitete Gott mit einer anderen Gruppe von Menschen. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen, auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung. Und die Kinder der Verheißung sind natürlich heute die Kirche, diejenigen, die Gott heute beruft. Und dass sich die Kinder nach dem Fleisch, wie Paulus sie nennt, disqualifiziert hatten, bedeutet nicht, dass sie ewig verloren sind. Und nur die Tatsache, dass Esau nicht auserwählt wurde, bedeutet nicht, dass er und seine Nachkommen ewig verloren wären. Und so bedeutet es nicht, dass Gott uns mehr liebt als den Rest der Welt, genauso wenig, wie er Jakob mehr liebte als Esau. Er wollte nur Jakob gebrauchen, um seinen Plan zu erfüllen. Und er gebraucht uns, wenn wir gewillt sind, um heute einen Plan zu erfüllen. Warum sind wir also hier? Was ist unser Zweck? Warum sind wir die Erstlinge? Ist es, weil Gott uns mehr liebt? 3. Mose, Kapitel 23. Schauen wir uns etwas näher den Plan an. Das, was Gott ausführen möchte, was sein Ziel ist. Denn wir verstehen, dass die Heiligen Tage diesen Plan darstellen. Und sie zeigen uns, dass Gott nicht parteiisch ist, wie er gerade in höchstem Maße unparteilich ist, dass er seinen Sohn gesandt hat, um zu sterben, damit alle Menschen gerettet werden können. Und es ist sein erklärter Wille, dass alle gerettet werden. 3. Mose 23 und Vers 1. 3. Mose 23, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Und wenn wir also Gott nahe sein wollen, dann wollen wir auch seine Feste feiern. Weil er in diesen Festen ist, wollen auch wir in diesen Festen sein. Deswegen sind wir hier. Deswegen versammeln wir uns an diesen Tagen. Wir wollen ihm nahe sein und er ist hier. Vers 3. 6 Tage sollst du arbeiten. Der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Und wir erfreuen uns daran und feiern diesen Tag, diesen Sabbat, überall, wo wir wohnen. Ist es nicht so? Jeden Sabbat, der kommt, feiern wir. Und der Sabbat erinnert uns immer wieder daran, dass wir nicht immer existiert haben, dass er uns erschaffen hat und dass Gott am siebenten Tage ruhte. Und er ist unser Schöpfer und so macht er auch die Regeln. Und er ist auch unser Beschützer, er sorgt für uns. Jede Woche haben wir eine Erinnerung daran. Vers 4. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Das Passa, wir verstehen, dass das Passa-Lamm auf Jesus Christus hinwies, der das vollkommene Passa-Lamm war, und dieser Symbolismus wird wiederholt im Buch der Offenbarung. Er ist das Lamm, geschlachtet von Anbeginn der Welt. Und er wurde für die gesamte Menschheit gegeben, nicht nur für die Nachkommen Jakobs, sondern auch für die Nachkommen Esaus. Sie wissen es jetzt noch nicht, aber das macht es nicht weniger wahr. Sie werden es eines Tages wissen. Ich lese nur kurz aus Römer Kapitel 2 und Vers 6. Römer Kapitel 2 und Vers 6. Gott, der einem jeden geben wird nach seinen Werken, dann Vers 10, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott gab seinen Sohn, sein Sohn gab sein Leben für uns alle. Und das lernen wir durch das Passa. Alle erhalten die Gelegenheit zu bereuen. Da gibt es keinen Unterschied. Es gibt vielleicht einen Unterschied in der zeitlichen Abfolge, wie es hier heißt, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Die Juden hatten zuerst die Gelegenheit dazu. Sie hatten das Wort Gottes. Die Juden waren sozusagen die Gemeinde im Alten Testament. Das werden wir gleich noch sehen. Gehen wir zurück zu 3. Mose 23 und Vers 6. Lesen wir hier weiter. 3. Mose 23, Vers 6. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Und 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein, da sollt ihr auch keine Arbeit tun. Jesus Christus war vollkommen, wir verstehen, dass er ein vollkommenes Leben geführt hat, ohne Sünde. Er lebte ein menschliches Leben, aber ohne Sünde. Wir allerdings sind nicht vollkommen. Alle haben gesündigt, und wir alle ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Niemand könnte behaupten, eine bessere Position bei Gott zu haben, als irgendjemand anderes. Wir sitzen im selben Boot. Wir sitzen sozusagen in der Todeszelle. Wir warten auf die Todesstrafe, bis Jesus Christus unsere Sünden bedeckt. Und die Tage der ungesäuerten Brote zeigen uns, dass wir lernen müssen, Gottes Gesetz zu einem Teil von uns zu machen, es in uns aufzunehmen. Dass wir Jesus Christus in uns aufnehmen müssen. Und wir müssen unsere Verantwortung lernen, dieses Gesetz einzuhalten, zu wachsen und zu überwinden. Und es ist offenbar so, dass die Israeliten die 10 Gebote am heutigen Pfingsttag empfangen haben, auf dem Berg Sinai. Und es ist wert, über das Gesetz nachzudenken an diesem Pfingsttag, was es für die Israeliten damals bedeutete und was es für uns heute bedeutet. Das Gesetz, das Mose und den Israeliten gegeben wurde, war nämlich tatsächlich recht revolutionär für die damalige Zeit. Mehr als wir heute vielleicht vermuten würden. Nelsons Bibelwörterbuch sagt unter dem Artikel Gesetz: In altertümlichen Gesetzeskodizes wurde jeder einzelne Fall für sich entschieden, und zwar nach der Meinung des Königs. Und das gilt für die Nationen außerhalb des Gesetzes des Mose. Die meiste Zeit wurden diese Gesetze geheim gehalten, und die Könige versuchten oft, ihre Vorfahren zu übertreffen an Macht, an politischem Einfluss, und das war auch ihre Motivation, wenn sie ihren jeweiligen Gesetzeskodex aufsetzten. Wie würde es ihnen gefallen, unter einem solchen System zu leben? Wo das Gesetz von Fall zu Fall neu geschrieben wurde, wo die Gesetze geheim gehalten wurden und wo die Gesetze erlassen wurden, nicht zum Wohl derer, über die regiert wurde, sondern um die Macht und den politischen Einfluss des Königs zu stärken. Gott hingegen gibt sein Gesetz zu unserem Wohl. Ich lese weiter. Gottes Gesetz hingegen sah jedes einzelne menschliche Leben als wertvoll an, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, und deswegen war das biblische Gesetz humaner. Es vermied Verstümmelungen und andere wilde Bestrafungsmethoden. Opfer durften zur Strafe nicht mehr Verletzungen zufügen, als ihnen selbst beigebracht wurden. Und Kriminelle konnten auch nicht weniger zurückgeben, als was sie gestohlen hatten, nur wegen einem Klassenunterschied in der Gesellschaft. Jeder war gleich vor dem Gesetz Gottes. Geschwister, das war damals revolutionär. Das war eine radikale Umkehr von dem, was die Menschen bis dahin gewohnt waren. Das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn war keine brutale und grausame Bestrafungsmethode, sondern es war die verpflichtende Erklärung, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Als Beispiel wird angeführt 2. Mose 21, 24. Jeder Kriminelle musste für sein Verbrechen selbst bezahlen. 4. Mose 35, 31. In den Gesetzeskodizes anderer Nationen konnte ein Reicher sich oftmals von der Bestrafung freikaufen. Gottes Gesetz hingegen beschützte in besonderer Weise die Schwachen, die sich nicht verteidigen konnten, Witwen, Sklaven und Fremdlinge. Das Gesetz beschützte sie vor Ungerechtigkeit. Heutzutage benutzen wir das Auge-im-Auge-Prinzip, um Rache zu symbolisieren. Wir sehen es als Vergeltung und Brutalität an, in manchen Fällen, aber es wurde damals keineswegs so angesehen. Es war im Gegensatz erfrischend, endlich Gleichheit vor dem Gesetz. Das bedeutete Fairness, es bedeutete, jeder hat die gleiche Chance, jeder hat denselben Standard. Das war etwas Erfrischendes. Denken wir einen Moment kurz nach, wie das Leben heute wäre, wenn die 10 Gebote niemals irgendeinem Volk gegeben worden wären. Zugegeben, unsere Länder heute halten sich nicht an die 10 Gebote, sie verstehen die Wahrheit nicht, aber dennoch hat dieses Gesetz einen tiefgreifenden Einfluss gehabt auf Prinzipien, nach denen wir heute regiert werden. Und eines dieser Prinzipien ist Gleichheit vor dem Gesetz. Wird es immer vollständig und fair umgesetzt? Natürlich nicht. Aber es gibt einen gewissen Grad von Freiheit, den wir direkt der Bibel zu verdanken haben. Stellen Sie sich vor, die 10 Gebote wären nie gegeben worden. Und stellen Sie sich vor, wie es wäre, unter einem heidnischen König zu leben, wie ich ihn gerade eben beschrieben habe. Wo man das Gesetz nicht kennt, weil es geheim gehalten wird, wo das Gesetz willkürlich angewandt wird. Wir sind gesegnet in diesem Land und in vielen Ländern auf der Welt, wegen der Gleichheit vor dem Gesetz, die Gott Israel gegeben hatte. Ich lese weiter. Der biblische Gesetzeskodex des mosaischen Gesetzes unterschied sich von anderen altertümlichen Gesetzeskodizes in vielerlei Hinsicht. Das biblische Konzept war, das Gesetz kommt von Gott. Es entspringt seiner Natur. Und somit ist es heilig, gerecht und gut. Gott, der große König, veröffentlichte sein Gesetz. Und er machte sein Gesetz zu einem Ausdruck seiner Liebe für sein Volk. Und in Israel waren somit alle Verbrechen Verbrechen gegen Gott. Und folglich erwartete er, dass alle in seinem Volk ihn liebten. Es bedeutete Gott zu lieben, wenn man das Gesetz einhielt. Das biblische Gesetz ist mehr als eine Aufzeichnung menschlicher Gesetze, es ist eine Aufzeichnung der Erwartung Gottes an die Menschen. Und es beruht auf den ewigen moralischen Prinzipien, die im Einklang stehen mit der Wesensart Gottes selbst. Sein Gesetz reflektiert also Gottes Charakter, wie Gott denkt, und es ist seine Überzeugung, dass für alle dieselben Regeln gelten. Geschwister, wie dankbar sind wir für das Gesetz? Lesen wir weiter, 3. Mose, Kapitel 23, Vers 9. Vers 9, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Gabe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Diese eine Gabe der Ernte war ein Symbol für Jesus Christus, der für die Sünden aller Menschen gestorben ist und der dann wieder zum Leben auferweckt wurde, damit durch ihn alle das ewige Leben haben könnten. Und dies bringt uns zu dem Konzept, dass es Ernten gibt in den heiligen Tagen und die heiligen Tage waren eine Reflexion der Jahreszeiten mit ihren Ernten in diesem Land zu dieser Zeit. Die erste Ernte im Frühling war die Gerstenernte, das war Anfang April, und diese Erstlingsfrucht der Gerstenernte repräsentierte Christus. Ich lese nur kurz in 1. Korinther 15 und Vers 20. Hier heißt es 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Er war also die Erstlingsfrucht. Und es gab verschiedene Ernten, die später im Jahr kamen, wie wir wissen, Ende Mai, Anfang Juni war die Weizenernte. Der Weizen ist jetzt in etwa reif. Ich glaube auch hier in North Carolina. Und ich glaube, im Moment ist die Weizenernte hier in diesem Land. Dann weiter Vers 15. 3. Mose 23, Vers 15. 3. Mose 23, Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehntel feinstem Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Dann Vers 21. Und ihr sollt an diesem Tage eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun, eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall wo ihr wohnt. Das ist also das Wochenfest, oder das Fest der Erstlingsfrüchte, oder das Pfingstfest, wie wir es heute feiern. Und Dr. Meredith erklärt in der Broschüre über die heiligen Tage über das Pfingstfest, am Pfingsttag oder im Fest der Erstlingsfrüchte sollten die Israeliten 2 Brote zum Opfer darbringen. Diese 2 Brote wurden als Erstlingsgabe für den Herrn bezeichnet. Diese Erstlingsbrote stellten offensichtlich das Volk Gottes aus dem Alten und dem Neuen Testament dar, da selbst die alttestamentlichen Propheten den Heiligen Geist Gottes hatten. Wiederum, eine der Lehren der Erstlingsfrüchte ist, dass Gott in diesem Zeitalter nur eine kleine Anzahl von Menschen, die Erstlinge, beruft. Wie bereits erwähnt, war die Frühlingsernte in Israel verhältnismäßig klein im Vergleich zu der großen Ernte im Herbst. Dieser heutige Tag repräsentiert also die Heiligen, die heute aus der Welt herausberufenen. Noch nicht die gesamte Welt. Nur ein paar. Sehr wenige. Die Heiligen aus dem Alten Testament sind an diesem Tag repräsentiert, ebenso wie die Heiligen des Neuen Testaments, die Erstlingsfrüchte. Nun denken wir einen Moment darüber nach. Erstlingsfrüchte, das impliziert per Definition bereits, dass noch etwas weiteres kommen muss. Wenn wir das Wort auseinandernehmen, Erstlingsfrüchte. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Gärtner oder Weinbauer oder ein Obstbauer und Sie gehen in Ihren Garten oder zu Ihren Obstbäumen und Sie sehen die ersten paar Früchte, die heranwachsen. Seien es Äpfel oder Feigen oder Tomaten oder Weizen oder was es auch sei. Und es ist aufregend, das zu sehen. Und Sie sind begeistert, das zu sehen. Sie sind voller Freude. Die ersten paar Früchte zu sehen, die reif werden, und sie schmecken großartig und es ist einfach wunderbar. Was tun Sie, nachdem Sie diese, sagen wir, 5 Früchte geerntet haben? Was tun Sie dann? Nun, natürlich reißen Sie alle unreifen Früchte auch noch herab. Stimmt's? Sie zerstören die Pflanze, weil Sie nichts weiteres haben möchten nach diesen ersten paar Früchten. Denn es kann ja nichts so Herrliches mehr geben wie diese ersten Früchte. Stimmt's? Natürlich nicht. Die spätere Ernte ist wesentlich größer. Die Erstlingsfrüchte sind nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was noch kommt. Die Erstlingsfrüchte sind ein Vorgeschmack für mehr Früchte. Und ein Farmer oder Gärtner ist begeistert darüber, weil er erwartet, dass noch viel mehr Früchte heranwachsen nach diesen ersten Früchten. Und so freuen sie sich auf die kommende Ernte. Und das ist auch genau das, was wir in den heiligen Tagen sehen. Beachten Sie Vers 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Kindern Israel, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Und wir verstehen, dass es hier davon spricht, dass Jesus Christus zur Erde zurückkommt in der Endzeit. Er wird alle Rebellion niederschlagen, er wird die Korruption, die Ungerechtigkeit, die Parteilichkeit niederschlagen, unter der die Menschen in der heutigen Zeit überall auf der Welt leben müssen. Und Jesus Christus wird diesem allen ein Ende setzen, denn er hasst dieses. Denn er ist unparteiisch. Er sieht die Person nicht an. Und er wird sein heiliges, vollkommenes Gesetz einführen. Und er wird all die befreien, die jetzt unterdrückt sind, die jetzt verführt sind, die verletzt sind, durch die Parteilichkeit der heutigen Zeit, durch die Herrscher dieser Welt. Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sprach, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 32. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Und natürlich wird Jesus Christus, wenn er zurückkommt, den Satan gefangen setzen, ihn binden und wegsperren. Er wird ihn in Ketten setzen, entfernen von den Menschen, denjenigen, der die Bosheit und das Leiden mitverursacht hat. Es wird dann vorbei sein, er wird weg sein. Dann beginnt das Millennium, Vers 34. Er sagt, sage zu den Kindern Israel, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. 7 Tage lang. Am 1. Tage soll eine heilige Versammlung sein, keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen, am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Arbeit sollt ihr tun. Wir verstehen, dass letztlich alle Menschen eine Gelegenheit haben zu verstehen, wenn sie eine Welt erleben, in der Gleichheit für alle herrscht. Die gleichen Regeln für alle. Können Sie sich sowas vorstellen? Was für eine wunderbare Welt das sein wird. Gott wird Ihnen Zugang zu seinem Geist geben, um das Gesetz einzuhalten, das Gesetz zu verstehen, sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist nach, und alle werden unter diesem Gesetz gleichberechtigt leben. Jeder wird gerichtet nach seinen eigenen Werken. Das ist fair und gerecht. In dieser Zeit werden Tausende, Millionen von Menschen bekehrt werden und wachsen und Frucht hervorbringen. Gott gibt keinem den Vorzug. Es wird alles zu seiner Zeit geschehen. Und er freut sich auf diese Ernte, mehr Menschen in die Familie Gottes zu bringen. Und der letzte große Tag ist der größte Beweis für Gottes Fairness. Die Weltreligionen und auch die traditionellen christlichen Glaubensrichtungen haben keine Antwort darauf, was mit den Millionen von ungeretteten Menschen geschehen wird. Sie haben keine Antwort darauf. Wie kann Gott ein gerechter und liebender Gott sein und dennoch zulassen, dass manche Menschen niemals eine Gelegenheit haben, das Heil zu erlangen? Wie könnte er ein liebender und gerechter Gott sein, wenn er so parteiisch wäre, dass Milliarden von Menschen für ewig in einem Höllenfeuer brennen sollen, die niemals wirklich überhaupt eine Gelegenheit gehabt hätten, anders zu leben und Gott zu zeigen, dass sie anders leben wollen? Schlagen wir auf Offenbarung, Kapitel 20 und Vers 11. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist das der höchste Test für Gottes Unparteilichkeit, dass er jedem, der jemals gelebt hat, eine Chance geben wird, aus eigenem Antrieb, mit ihrem eigenen Denken und mit ihren eigenen Werken zu entscheiden, ob sie das Heil haben möchten oder nicht. Offenbarung 20 und Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Gott sieht die Person nicht an. Die Napoleons werden dort sein und die zahllosen, namenlosen Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Diese werden auch dort sein. Sie stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Das heißt, ihnen wird Verständnis gegeben für Gottes Gesetz. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Man kann es nicht fairer gestalten als so. Und das ist es, wie Gott denkt. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und wissen Sie, Geschwister, wenn Gott begeistert ist über die ersten paar Früchte, die ersten paar Kirschen am Kirschbaum, glauben Sie nicht, er wird absolut begeistert und hoch erfreut sein, wenn Millionen und Milliarden von Menschen im Millennium bekehrt werden, und letztlich eine Chance haben, in seine Familie zu kommen. Besonders an dieser Zeit des großen weißen Throns, wo vielleicht 100 Milliarden seiner Kinder reif für die Ernte sind. Was für eine herrliche Zeit! Ein jeder zu seiner Zeit. Christus, der Erstling, und dann geht der Prozess weiter. Und letztlich, wenn Christus das Reich dem Vater übergeben wird, wird der Vater aller Herrschaft ein Ende setzen und Gott der Vater als Höchster regieren. Gott ist nicht parteiisch, sondern er hat einen herrlichen Plan, indem er jedem die gleiche Chance gibt. Was für ein herrliches Privileg, dass wir das verstehen dürfen. Und was für eine Gelegenheit wir haben, an diesem Plan jetzt schon mitzuarbeiten und diesen Plan voranzubringen. Deswegen sind wir hier. Warum sind wir Erstlingsfrüchte?
Nur um Teil eines Clubs zu sein? Nur um eine Mitgliedskarte zu haben? Nur damit unser Name auf einer Mitgliederliste steht, in einem exklusiven Club? Damit wir uns gut fühlen können, wer wir sind, wo wir sind und was wir tun? Beachten Sie 1. Korinther 1 und Vers 26. Ich möchte nicht, dass Sie sich schlecht fühlen, aber ich muss nochmal diese Schriftstelle aufschlagen. Wir müssen unsere Berufung erkennen. 1. Korinther, Kapitel 1 und Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Tut mir leid, dass ich das lesen muss. Das wirft kein besonders gutes Licht auf uns. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Wir sind nicht hier, weil wir besonders talentiert sind, weil wir Gott besonders viel geben könnten. Nein, er sagt, Gott hat uns berufen für einen bestimmten Zweck, nicht weil wir besser sind, sondern weil Gott jemanden benutzen musste. Und so sind wir hier. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Warum? Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Wir sind hier, weil Gott einen Plan durchführt. Manche kommen zuerst, manche kommen vor den anderen. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Gott einen Plan durchführt. Und wir bereiten uns vor, wir trainieren, wir machen uns bereit für den nächsten Schritt in seinem Plan. Und Jesaja Kapitel 11 spricht davon, wie Jesus Christus, wenn er zurückkommt, nicht nach dem richten wird, was vor Augen ist, und er wird kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern Jesaja 11, Vers 4, er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Er wird auf die Erde kommen, und er wird Urteil sprechen in Fairness. Er achtet nicht die Person. Aber Geschwister, als Erstlingsfrüchte, als diejenigen, die sich darauf vorbereiten, mit ihm zu regieren, müssen wir wie er sein. Wir müssen lernen, anders zu sein als diese Welt. Wir müssen ihn widerspiegeln und der Versuchung widerstehen, parteiisch zu sein in unseren Entscheidungen. Wir müssen Gott in uns wirken lassen in jedem Aspekt. Und das ist natürlich nicht leicht, weil wir emotionale Wesen sind. Unser Herz neigt sich gerne zu denen, die uns nahestehen. Und wir sind denen nicht so zugeneigt, die uns nicht so nahe stehen. Und so sind wir manchmal parteiisch. Aber wenn Gott uns darauf vorbereitet, zu regieren, müssen wir bereit sein. Und ein Teil dessen ist, dass wir seinen Charakter entwickeln. Beachten Sie, was Mose den Israeliten sagte, als sie sich Führer suchen sollten. 5. Mose, Kapitel 1 und Vers 13. 5. Mose, Kapitel 1 und Vers 13. Es ging hier darum, wie er Autorität delegieren sollte, und er bat Gott, diesen Prozess zu segnen. Und so heißt es Vers 12, 5. Mose 1, Vers 12, wie kann ich allein tragen eure Mühe und Last und euren Streit? Vers 13, schafft herbei weise, verständige und erfahrene Leute unter euren Stämmen. Die will ich über euch zu Häuptern setzen. Da antwortetet ihr mir und spracht, ja, das ist eine gute Sache, die du tun willst. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie über euch als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10 und als Amtsleute für eure Stämme. Vers 16, und ich gebot euren Richtern zur selben Zeit und sprach, hört eure Brüder an und richtet recht, wenn einer etwas mit seinem Bruder hat oder mit dem Fremdling, der bei ihm ist. Beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemand euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Sie sollten lernen, zu sein wie Gott, sagte Mose zu ihnen. Unsere Aufgabe als Erstlingsfrüchte ist es, Gottes Werk zu tun. Und während wir uns damit bereit machen, setzen wir das Werk fort bis ins Millennium. Und Teil unserer Aufgabe in diesem Werk wird zu jener Zeit dann sein, zu richten, zu regieren, Entscheidungen zu treffen. Den Menschen durch Probleme zu helfen, indem wir Rat geben. Und manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, und die richtigen Entscheidungen kommen nicht auf natürliche Weise für uns Menschen, dass wir es fair tun. Wissen Sie, Paulus gab Timotheus die Anweisung, wie man eine gute Führungskraft wird und wie man die Dinge auf die richtige Weise tut. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 21. Wenn uns eine Verantwortung übertragen wird, in diesem Leben, egal was es ist, dann müssen wir alles tun, was wir können, um diese Verantwortung unparteiisch zu erfüllen. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 21. Er fasste hier sozusagen zusammen, was er in Bezug auf die Führung in der Kirche bereits gesagt hatte, und sagte hier, ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, und das zeigt, dass er sehr viel Gewicht auf diese Aussage legt, ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Paulus sagte zu Timotheus, wenn du Erfolg haben willst, tue, was ich dir gesagt habe, und begünstige niemanden. Tu es nicht wie die Herrscher dieser Welt. Du musst anders sein. Triff keine Entscheidungen auf Grundlage dessen, wen die Entscheidung trifft. Ob sie vielleicht deine Freunde sind oder nicht. Gib nicht nur denen Gelegenheiten, die dir nahestehen. In der Predigerkonferenz, die wir vor einigen Wochen hatten, sagten Dr. Meredith und Dr. Winner in einer Vorlesung, ermutigen Sie die Predigerschaft, unparteiisch zu sein, entwickeln Sie Führungskräfte und ordinieren Sie nicht einfach Ihre Freunde, diejenigen, denen Sie nahestehen, sondern die Predigerschaft sollte durch Einstellung und Fähigkeit entscheiden, wer ordiniert werden sollte und nicht durch Parteilichkeit. Und es ist interessant, sogar Jesus Christus hat in seiner Beziehung zu den Jüngern erkannt, dass es manchmal Leute gibt, denen wir näher stehen, mit denen wir einfach auf natürliche Weise besser klarkommen. Und Jesus hatte eine solche engere Beziehung zu Johannes. Aber ist es nicht interessant, dass er eben nicht automatisch Johannes ausgewählt hat, um der Führer der Apostel zu sein, nur weil sie beide sich nahe standen? Er hätte es tun können, wenn er gewollt hätte, aber interessant ist, dass er es nicht getan hat, sondern Petrus wurde zu dieser Person, und es scheint, dass er Petrus nicht ganz so nahe stand wie Johannes. Und in unserem Handbuch für Pastoren gibt es Richtlinien und Ratschläge in Bezug auf Beratungsgespräche. Und dort heißt es, seien Sie vorsichtig mit Themen, bei denen Sie selbst emotional involviert sind, wo Sie vielleicht der einen oder anderen Partei nahestehen. Und es gibt Zeiten, wo es im besten Interesse aller ist, wenn sich der Führende aus dieser Situation ausklingt, weil er der einen oder anderen Partei zu nahe steht. Dann ist es sehr schwierig, eine unparteiische Entscheidung zu treffen. Und wir haben dieses Prinzip auch in unserem gesetzlichen System. Wenn ein Richter zum Beispiel wirtschaftlich mit einer der Parteien in dem Fall verbunden ist, dann kann dieser Richter wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen werden. Und so sagte Paulus zu Timotheus, in deiner Führungsrolle sei vorsichtig, dass du nichts tust, um irgendjemanden zu begünstigen. Wie steht es mit unseren anderen Beziehungen? Beachten wir Jakobus, Kapitel 2 und Vers 1. Jakobus Kapitel 2 und Vers 1. Der Punkt ist, wir bereiten uns darauf vor, zu regieren, und wir befinden uns in einem Prozess, Gottes Werk zu tun, und wir sind somit ein Teil der nächsten Ernte. Wir bereiten uns jetzt schon darauf vor, bei der nächsten Ernte mitzuhelfen. Aber um das zu tun, müssen wir so werden wie Gott, müssen so denken wie er, einen Charakter haben wie er. Jakobus 2 und Vers 1. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und spreche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen, du bekommst überhaupt gar keinen Stuhl. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ist die Lektion hier, dass Gott möchte, dass wir in unsauberer Kleidung zur Versammlung kommen? Das natürlich nicht. Aber er möchte, dass wir einen Wert sehen in jedem menschlichen Wesen. Der gesamte Heilsplan zeigt das. Er sieht diesen Wert in jedem Menschen. Und er sagt, ich möchte, dass ihr so werdet wie ich. Und die Tatsache, dass er uns vorbereitet, ihm zu helfen, andere Menschen in seine Familie zu bringen, das zeigt, dass er einen Wert in jedem von uns sieht. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir auch diesen Wert erkennen. In jedem anderen Menschen, nicht nur in denen, die uns nahestehen. Und es ist für Jakobus eine ernste Sache hier, denn er sagt auch in Jakobus 2 und Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Parteilichkeit ist also Sünde. einen Menschen irgendwie als wichtiger anzusehen als einen anderen, das ist falsch. Das steht im Widerspruch zu Gottes Denkweise. Das bedeutet nicht, dass wir nicht verschiedene Rollen innehaben. Es bedeutet nicht, dass wir nicht auch Entscheidungen treffen müssen, aber auf Grundlage des Verhaltens. Aber wir respektieren einander als Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, von denen jeder das Potenzial hat, in Gottes Familie zu sein. Und Gott möchte jeden Menschen, den er geschaffen hat, in seiner Familie haben. Wie steht es mit der Familie? Zu Hause kann es manchmal eine Herausforderung sein, fair zu bleiben. Wir haben dies beim Beispiel von Esau und Jakob gesehen. Und es gibt weitere Beispiele in der Bibel. Erinnern wir uns an die Geschichte von Josef. Erinnern wir uns an diesen wirklich schönen Umhang, den seine Eltern ihm gaben. Wie mussten sich seine Brüder fühlen? Es heißt, sie hassten ihn umso mehr. Und als Eltern müssen wir sehr vorsichtig sein, alles zu tun, was wir können, um fair zu bleiben. Herr Weston erklärte das in einer Predigt, ich glaube vor einem Jahr oder so, vielleicht vor 2 Jahren, mit dem Titel »Warum kommen Kinder auf Abwege?« Dort sagte er zu den Eltern, haben sie ein besonderes Gespür für Unfairness und Heuchelei. Kinder haben ein Messinstrument für Heuchelei und sie spüren zu jeder Zeit, wenn sie unfair behandelt werden. Und es ist auch interessant, wenn sie selbst bevorzugt werden, dann scheint dieses Messgerät nicht anzuschlagen. Aber wenn sie selbst schlechter behandelt werden, dann schlägt dieses Gerät aus und eine Alarmsirene geht an. Und er erklärt in der Predigt auch, dass nicht immer alles gleich abläuft. Manchmal gibt es verschiedene Umstände und manchmal geben wir verschiedenen Kindern im verschiedenen Alter verschiedene Aufgaben und Verantwortungen auf Grundlage der Umstände, der Reife oder der Fähigkeiten der Kinder. Aber er sagt auch, selbst wenn die Dinge nicht immer genau gleich ablaufen, so müssen sie doch fair bleiben. Kinder spüren es und wir müssen es ihnen erklären, um zu helfen, wann etwas Ungleiches doch noch fair ist. Wir haben den Schaden gesehen, der in der Familie von Isaac und Rebekka entstanden ist, als sie dieses nicht praktizierten. Ein Autor beschrieb es so, es gab ein großes Potenzial in dieser Familie von Isaac und Rebekka. Sie hätten ihr Leben gegenseitig bereichern und erweitern können. Und die Dinge sind niemals leicht mit 2 so unterschiedlichen Jungs. Es erfordert alle Ressourcen an Weisheit, Geduld und das von beiden Eltern gemeinsam mit viel Gebet, um die Kontrolle zu behalten und am Ende Erfolg zu haben. Solche eine Familie zusammenzuhalten, erfordert von beiden Elternteilen, dass sie jedes einzelne Kind als besonderes Geschenk Gottes ansehen, das umsorgt werden muss, und sie müssen versuchen, immer fair zu sein und jedes der Kinder sich angenommen und geliebt fühlen lassen. Aber stattdessen lesen wir diesen verhängnisvollen Vers, Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Die Eltern versagten darin, eine Atmosphäre der Gerechtigkeit zu schaffen, auf der jede Familie und Gesellschaft aufgebaut sein müsste. Jeder bevorzugte seinen Favoriten. Sie erlaubten den Jungs, sie zu spalten. Und im Endergebnis spalteten sie wiederum die Jungs untereinander. Und so brachen sie auseinander, was sie eigentlich zusammenhalten wollten. Isaak muss besonders dessen bezichtigt werden, dass er gedankenlos seine Bevorzugung für Esau demonstrierte, als der Junge mit seinem Wildbret von der Jagd nach Hause kam. Jakob musste es so empfinden, als gäbe es nichts, was er tun könnte, um seinem Vater zu gefallen. Nicht in dem Maße, wie Esau es tat. Und Rebekka versucht das zu kompensieren und macht die Situation dadurch noch komplizierter. Natürlich ist das Wildbret ein triviales Thema. Aber in einer Familie, wo Gefühle verletzt worden sind, werden oft triviale Themen zu entscheidenden Themen. Geschwister, als Eltern sind wir nicht vollkommen und wir befinden uns selbst auch noch im Aufbau und auch unser Elternsein befindet sich im Verlauf im Aufbau. Und so sind dies Herausforderungen aus dem wahren Leben. Und hoffentlich ist das Drama nicht genauso stark in unseren Familien, wie es damals in 1. Mose beschrieben wurde. Aber wir sehen uns manchmal ähnlichen Situationen gegenüber. Situationen, in denen wir Entscheidungen treffen müssen. Wir trainieren uns als Erstlingsfrüchte, eines Tages der gesamten Welt Gerechtigkeit und Gleichheit zu bringen. Wie tun wir das zu Hause? Epheser Kapitel 6 sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was ist einer der schnellsten Wege, wie wir unsere Kinder erzürnen können? Indem wir unfair handeln, indem wir parteiisch sind, indem wir voreingenommen sind und nicht mit gleichem Maß messen. Wir haben eine herrliche Gelegenheit und Berufung erhalten. Nicht, weil Gott parteiisch ist, er gibt das Heil allen, die es wollen, sondern weil er einen Plan hat und weil er uns berufen hat zu diesem Plan. Warum? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum er uns berufen hat. Und wenn wir es ablehnen, wird er jemand anderen berufen. Das wissen wir. Schlagen wir auf Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich werde nicht das gesamte Kapitel lesen. Ich schätze es, was Herr Frank in der Kurzpredigt gesagt hat über die verschiedenen Nationen, die am Pfingsttag anwesend waren, und wie er davon sprach, dass die Wahrheit sich bereits auf die ganze Welt ausgebreitet hatte. Gottes Gesetz war überall auf der Welt vertreten. Und Gott arbeitete auch bereits mit Menschen aus allen Gegenden der bekannten Welt zu jener Zeit. Gott ist nicht eingeschränkt und er schränkt auch niemanden ein. Er möchte alle retten, wenn sie nur bereit sind. Und er ist bereit, Menschen in diesem Prozess zu gebrauchen. Nicht, weil wir wichtiger wären, sondern weil er einen Plan ausführt. Und nachdem Petrus seine Predigt gegeben hatte und die Menschen sich getroffen fühlten und sich schuldig fühlten, fragten sie, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und sehen Sie, was Petrus geantwortet hat. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Sehen Sie, was er sagte, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße oder bereut, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und wir hatten gerade kürzlich eine Taufe, und das war ein sehr begeisterndes Ereignis. Es ist herrlich, Teil eines Prozesses zu sein, wo ein Sünder zur Reue findet. Und es heißt, dass der Vater, Jesus Christus und die Engel sich freuen über jeden Sünder, der bereut und an diesen Punkt in seinem Leben gelangt. Und dies ist auch an die jungen Leute gerichtet. Und es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie sich als junge Leute bezeichnen wollen, aber junge Leute, bitte hören Sie zu. Es heißt, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die Diskussion über die Erstlingsfrüchte betrifft also auch Sie, junge Leute. Sie sind davon nicht ausgeschlossen. In seiner Broschüre »Erfolgreiche Kindererziehung Gottes Weg« sagt Dr. Jeff Fall, die Kinder eines Christen haben einen besonderen Segen. Der Apostel Paulus erinnerte die Korinther, dass ein Kind bereits heilig ist, wenn nur eines der Elternteile bekehrt ist. 1. Korinther 7, Vers 14. Die Kinder sind dann abgesondert, was bedeutet, dass solch ein Kind in Gottes Augen einzigartig ist, abgesondert wurde. Und für diejenigen Kinder, die in ihrer Jugend das Licht sehen und ihr Leben nach Gott ausrichten, was für eine herrliche Zukunft sie erwartet. Gott bietet an, für sie ein Vater zu sein, ihr Partner fürs Leben, der sie in jeder Entscheidung und bei jedem Meilenstein in ihrem Leben leitet und begleitet, wie ein liebender physischer Vater. Und das Ergebnis sind glücklichere Ehen, stärkere Familien, ein gefestigter Charakter und letztlich der Eingang in die Familie Gottes bei der Rückkehr Jesu Christi. Sie haben die Gelegenheit, mit Jesus Christus selbst mitzuarbeiten, wenn er sein Reich errichtet und der Welt Frieden bringen wird. Städte werden wieder aufgebaut auf Gottes Weise, ohne Verschmutzung, ohne Verbrechen, ohne Armenviertel. Und unsere Kinder haben die Gelegenheit, Teil dieser weltweiten Transformation zu werden, zu einem neuen Zeitalter hin. Junge Leute, vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Gott Sie nicht wirklich beruft, weil Gott Ihre Eltern berufen hat. Und vielleicht haben Sie den Eindruck, dass das Ganze nicht wirklich real ist, weil es Ihre Eltern waren, die aus der Welt herausgekommen sind. Die Eltern waren es, die zuvor Weihnachten und Ostern gefeiert haben und Halloween, all diese Dinge. Und vielleicht möchten sie die Welt einfach mal ausprobieren. Und sie denken vielleicht, dann komme ich einfach später zurück. Oder sie denken vielleicht, ich warte einfach bis zur zweiten Auferstehung. Sie können das natürlich tun. Sie können einfach weggehen von der Wahrheit. Sie können von Gottes Lebensweise weggehen. Sie können die Welt probieren. Niemand wird sie aufhalten. Sie können sich auf sich selbst verlassen. Da draußen in der Welt. Sie können das Risiko eingehen, dass all das, was die Bibel über die kommende Trübsal sagt, über den Tag des Herrn, über all die Probleme und Schmerzen, die kommen werden, dass das alles nicht real ist. Sie können das Risiko eingehen, dass Sie vielleicht später zurückkommen können. Das können Sie tun. Aber wissen Sie, das ist so, wie wenn man herausfindet, dass man einen reichen Verwandten hat. Plötzlich bekommt man einen Brief in der Post, in dem steht, dass irgendjemand sich entschieden hat, ihnen ihr gesamtes Anwesen und Vermögen zu hinterlassen. Sagen wir, es ist $1 Million wert. Nein, 1 Million ist nicht mehr viel heutzutage. Sagen wir, 100 Millionen Dollar. Sie kriegen einen Brief in der Post, in dem steht, Sie bekommen $100 Millionen. Und alles, was Sie tun müssen, ist, anwesend zu sein. Und dann wird Ihnen alles überschrieben. Und natürlich können Sie da auch sagen, das ist ja nicht wirklich meines, denn es war ja mein Verwandter, der das alles verdient hat. Ich würde mich nie so fühlen, als wären diese $100 Millionen wirklich meine. Würden sich nicht die meisten Menschen irgendwie so fühlen? Und so kann man auch sagen, ich kann dieser Berufung nicht wirklich folgen, weil sie nicht wirklich real für mich aussieht. Es ist nicht wirklich ich, der hier berufen wird. Unser Vater und die Bestimmung, die uns erwartet, die Verheißungen, die er gibt, all das ist viel mehr wert als $100 Millionen. Und in der Zukunft werden wir alle unheimlichen Reichtum haben. Nur wird unser Fokus nicht mehr darauf liegen. Aber sicherlich gibt es viel Reichtum im Reich Gottes. Aber viel wichtiger, wir werden eine Gelegenheit haben, die Welt zu verändern. Sie, junge Leute, haben eine Chance, die Welt zu verändern. Sie können diese Chance mit beiden Händen ergreifen, wie einen Scheck über $100 Millionen. Sie können Ihre Eltern um Führung und Leitung bitten, auch andere Erwachsene in der Gemeinde, die Ihre Fragen beantworten können. Sie können die Prediger fragen, diejenigen, zu denen Sie Vertrauen haben, und Sie können mit Gott darüber reden. Denn die Verheißung gilt auch Ihnen. Darum geht es in Apostelgeschichte 2. Es ist real. Sie sind nicht ein fünftes Rad am Wagen. Es ist real. Nicht, weil Gott denkt, Sie sind wichtiger als Ihre Freunde. Aber Gott denkt auch nicht, dass Sie weniger wichtig sind als Ihre Freunde. Er hat Ihnen einfach eine Chance gegeben, etwas wirklich Besonderes zu erreichen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Geschwister, wir sind etwas Besonderes, genauso wie jeder andere auch. Wir sind einzigartig, genauso wie jeder andere auch. Wir sind geliebt von Gott, so wie jeder andere auch. Aber an diesem heutigen Pfingsttag lernen wir, dass anders als die anderen Menschen Gott uns aus irgendeinem Grund eine Gelegenheit gegeben hat, uns in eine Position gesetzt hat, die nicht jeder Mensch hat, um einen Auftrag auszuführen, um eine Rolle auszufüllen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn wir es nicht tun, wird er jemand anderen finden, der es tut. Aber wer, der bei klarem Verstand ist, wird eine solche Einladung ausschlagen, zu dem Segen, direkt mit Gott dem Vater zu arbeiten? Schlag mir auf 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 1. 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 1, das habe ich schon am Anfang zitiert, lesen wir es noch einmal, während wir zum Ende kommen. 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Die gesamte Welt wird eines Tages Gnade finden, wenn sie es möchten. Sie werden dann auch zum Licht berufen, wenn sie es möchten. Die Lektion von Pfingsten ist, dass wir nicht besser sind als sie, aber wir haben die Ehre, das Evangelium zu ihnen zu bringen. Und was für eine große Ehre das ist. Nein, Gott ist nicht parteilich. Er ist nicht voreingenommen, er sieht die Person nicht an. Aus nur ihm bekannten Gründen hat er uns berufen, einen Teil seines Plans zu erfüllen. Seien wir dankbar dafür, freuen wir uns darüber. Und lassen wir Christus in uns leben, um uns zu verändern zu seinem Bild. Und während wir dieses Pfingstfest feiern, lassen wir ihn sein unparteiisches, gerechtes, unvoreingenommenes Herz in uns geben, damit wir unseren Auftrag erfüllen können, damit wir die Mission erfüllen können, die er uns gegeben hat. Als Erstlingsfrüchte, nicht als Gottes Lieblinge.